Deutschlandradio Berlin. Länderreport.
Am 1. März 1992 übernimmt Margarete Eichelmann eine Arbeit, die soeben erst erfunden wurde. Sachbearbeiterin im Sachgebiet Vergangenheitsbewältigung. Es gibt keine Ausbildung dafür, keine Arbeitsplatzbeschreibung, keine Vorgängerin, die sie anleiten könnte. Die ersten Tage sind wie ein Rausch. Lesen, lesen, lesen. Ab jetzt heißt es, und täglich grüßt die Stasi. Jeder Tag bringt ein neues Aha-Erlebnis, eine neue Erschütterung. Die Stasi, dieses abstrakte Wort, nimmt Gestalt an. In ihren kühnsten Träumen hätte es die frühere Ingenieurin nicht für möglich gehalten, wen die Stasi alles bespitzelte und mit welcher Akribie. Täglich taucht Margarete Eichelmann mehrmals ganz in die Geschichte einer Bespitzelung ein und erlebt noch einmal in Zeitraffer mit, was meinen Bürgern, wie sie sagt, angetan wurde.
Und am meisten schockieren mich natürlich immer Akten, wo Kinder in solche Dinge mit reingezogen werden, wo also in der Schule, im Schulhort, der Ranzen des Kindes durchsucht wird, der Wohnungsschlüssel rausgenommen wird, ein Abdruck gemacht wird, damit sie hinterher die Wohnung der Eltern konspirativ durchsuchen konnten, weil sie sonst nicht an den Schlüssel rangekommen sind. Da kann mir keine Hortnerin erzählen, dass sie nicht wusste, worum es geht, wenn da ein paar Herren kommen, sich sicher irgendwie ausweisen, ist ja egal. Und sie musste ja auch zeigen, welcher Schulranzen gehört denn diesem Kind oder sowas. Und das finde ich eigentlich, sowas schockiert mich eben auch immer sehr.
Margarete Eichelmann arbeitet auf eigenen Wunsch im Referat Akteneinsicht der GAUK-Behörde. Sie bereitet die Stasi-Akten für die Bürger vor und umgekehrt.
Ich habe mir die Entscheidung dann trotzdem nicht leicht gemacht. Also ich habe dann sehr, sehr lange darüber nachgedacht, weil es eigentlich ja auch so ist, dass es erstmal ein völlig neuer Anfang war und dass ich es ja freiwillig entschieden habe. Das heißt, ich habe es nicht ganz freiwillig entschieden, denn sagen wir mal, Anfang des Jahres 92 begann die Einstellung der GAUK-Behörde und irgendwann ist diese Einstellungsphase ja zu Ende und ich stand unter zeitlichem Druck, mich irgendwann zu entscheiden für diese Tätigkeit und ich wusste auch nicht, wie geht es nun in meinem Betrieb wirklich weiter und vielleicht hätte ich doch noch eine Chance gehabt, also es ist mir schon sehr schwer gefallen und eine der schwierigsten Fragen war natürlich auch, wie erkläre ich meiner Enkeltochter, was ich hier in der GAUK-Behörde mache? Also das war für mich erstaunlich, dass ich mir da so viele Gedanken drum gemacht habe. Ich habe also eine 3-jährige Enkeltochter. Damals war sie natürlich noch kleiner, aber trotzdem habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was sage ich ihr, wenn sie mich mal fragt, Omi, was machst du eigentlich auf der Arbeit? Ja.
Bevor Margarete Eichelmann damit anfing, Antragstellern ihre Akten auszuhändigen, schlüpfte sie in die Rolle ihres Gegenübers. Sie wollte wissen, wie das ist, in einem Zustand der Ungewissheit zu schweben, manchmal das Schlimmste zu befürchten und dann wieder das Beste zu hoffen. Sie beantragte selbst Akteneinsicht. Obwohl es über sie keine Akte gab, sondern nur eine sogenannte Erfassung, war ihr mulmig. Es war ein diffuses Gefühl, es gab eigentlich keinen Grund. Sie verbrachte eine schlaflose Nacht. Seitdem weiß sie, wie den Antragstellern zumute ist, die nicht sicher sind, ob sie bespitzelt wurden oder nicht. Margarete Eichelmann versucht, sie zu beruhigen, redet erst über unverfängliche Themen, das Wetter, den Beruf. Sie verhält sich ein bisschen wie eine Zahnarzthelferin, kurz bevor der Zahn endgültig raus muss. Sie werden sehen, es ist gar nicht so schlimm. Es tut nicht weh. Einmal saß ihr ein 84-jähriger Mann gegenüber, der sowohl unter den Nazis als auch später in der DDR im Gefängnis saß. Er zitterte.
Es ist schon auch manchmal ein großes Erfolgserlebnis, wenn man es denn geschafft hat, dass so ein älterer Herr am nächsten Tag wiederkommt und sagt, er hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Aber er hat immer dran gedacht, ich habe ja Frau Eichelmann und die wird es schon machen. Die wird mich schon betreuen und die wird schon dafür sorgen, dass ich das alles in Ruhe lese. Also dann gehe ich auch mal zufrieden nach Hause, was ich nicht jeden Tag machen kann. Ich gebe dem Bürger eigentlich auch immer das Gefühl, selbst wenn er dann geht, dass er jederzeit mich anrufen kann, wenn er Fragen hat und dass ich immer noch für ihn da bin. Und damit habe ich eigentlich auch oft Erfolge, weil ich denke, dass ich eben diese Leute, dass die eben dann auch nicht unter Druck stehen, jetzt, mein Gott, jetzt ist das alles abgelaufen und jetzt kann ich nicht mehr und jetzt ist das alles zu Ende oder so, also diese Vergangenheitsbewältigung, sondern ich kann ja jederzeit nochmal hier anrufen und kann also auch jederzeit mich nochmal konsultieren und wenn es eben sein muss, wird eben die Akte auch nochmal angeguckt. Also das ist für viele, habe ich eben festgestellt, auch sehr wichtig. Ja. Wobei ich habe eben auch Bürger, wo ich auch merke, wenn sie zu mir kommen, dass da so eine gewisse Aversion erstmal da ist. So nach dem Motto, was gibt Ihnen das Recht, die Akte von meinem Leben zu lesen?
Es ist eine merkwürdige Situation. Margarete Eichelmann bewegt sich für ein paar Stunden im Leben anderer Menschen, als wäre es ein Teil von ihr. Sie lernt deren Schwächen kennen, die Vorlieben, Freunde, Feinde, die Leichen im Keller. das verleiht ihr in den Augen derjenigen, die zur Akteneinsicht kommen, eine ungeheure Macht. Sie erscheint wie eine allwissende Person, auch wenn sie sich Mühe gibt, auf keinen Fall so zu wirken. Sie kann noch so zurückhaltend auftreten, es ändert nichts an den Fakten. In den Akten stehen Dinge, die wissen nur drei Menschen: der Spitzel, sein Opfer und Margarete Eichelmann. Täglich muss sie sich rechtfertigen, immer wieder von Neuem erklären, warum es sie geben muss. Warum sie die Akten nicht in dem Zustand übergeben kann, in dem die Stasi sie abgeheftet hat.
Das erkläre ich dem Bürger an seinem eigenen Beispiel, indem ich dann sage, also Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie in einer anderen Akte vorkommen und da steht irgendwas drin, was in Ihrem ganz privaten, intimen Bereich geht, dann möchten Sie ja auch nicht, dass das jemand anders liest. Und deshalb sind wir da, um die Akte durchzugucken und die Rechte anderer zu schützen. Viele sehen ja auch nicht ein, dass in ihren Akten oft abgedeckte Seiten sind, ne? Weil die finden sie ja am interessantesten. Und dann erkläre ich Ihnen das eben so, dass da zu anderen Bürgern was drinsteht, was er nicht lesen darf. Und die meisten verstehen das eigentlich auch, muss ich, also fast alle.
In den ersten Tagen hatte Margarete Eichelmann fast ausschließlich Akten von inoffiziellen Mitarbeitern auf dem Tisch. Nach ein paar Wochen konnte sie das Wort operative Maßnahme nicht mehr sehen. Die Akten entpuppten sich als Illustrationen der Banalität des Bösen.
Wenn der Verdacht der Spionage bestand, dann wurden also die kuriosesten Dinge gemacht. Teilweise natürlich auch belustigend, aber in den meisten Fällen für die Betroffenen natürlich auch schön, ganz schön traurig. Ja? Also Briefkontrolle, Telefon, Wanzen eingebaut, echte Situationen geschaffen in der Hoffnung, wenn der wirklich Spionage betreibt, dass er dann also auch also in ein Zimmer gesetzt, wo er ein Gutachten von irgendeiner Bauvorhaben machen musste, also einer meiner Bürger, Kamera eingebaut und aufgepasst, ob der wirklich sich da eine Seite wegnimmt oder kopiert oder solche Dinge, und der hat eben keine Spionage betrieben, und damit war eigentlich diese 10 Akten zum Beispiel, die er hatte, war außer Spesen nicht gewesen, ne? Und viele IMs an ihn rangeschleust und versucht also ihn auszuhören in der Familie. Dann haben sie immer gedacht, er funkt mit irgendwelchen fremden Geheimdiensten. Da haben sie den gesamten Funkverkehr im Kreise Köpenick überwacht am Wochenende, weil er dort an einen See baden gefahren ist, und sie gedacht haben, er funkt aus seinem Auto mit dem Geheimdienst und so was. Ich meine, das sind doch Aufwendungen, die sind enorm.
In solchen Fällen kann sich Margarete Eichelmann ein Kichern nicht verkneifen. Es hilft ihr gelegentlich, über die Stasi zu lachen. Als Ausgleich für die Tage, wo ihr nach der Aktenlektüre zum Heulen ist und sie das Gefühl hat, dass das ganze Leben himmelschreiend ungerecht ist. Auf der Arbeit braucht man ein dickes Fell und zu Hause einen verständnisvollen Ehemann, um den Job durchzuhalten, sagt Margarete Eichelmann. Außerdem eine Engelsgeduld, die Fähigkeit zuzuhören, sich in Sekundenschnelle in eine fremde Person einzufühlen und freundlich zu bleiben, auch wenn man kurz vor einem Wutanfall ist. Mit anderen Worten, die weiblichen Qualitäten sind gefragt. Die Gaukbehörde besteht zu 80% aus Frauen. Ein klares Kalkül. Kulturwissenschaftlerinnen, Ingenieurinnen, Soziologinnen, Sekretärinnen, meistens um die 50. Frauen, die auf dem Arbeitsmarkt kaum mehr Chancen haben. Joachim Gauck, der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die personenbezogenen Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes, hat bewusst Frauen mit Lebenserfahrung eingestellt. Das ist das Pfund, mit dem gewuchert werden soll. Und das, sagt er, habe mit seinen Erfahrungen als Pfarrer zu tun.
Ich habe in dieser Zeit eine Menge von Frauen gelernt und auch davon gehabt, dass Frauen zum großen Teil mutiger sind als Männer, dass sie besser zuhören können und dass sie auch mal hingehen, wo es kritisch wird. Männer neigen oft dazu, die Kurve zu kratzen, insbesondere auch dann, wenn es um Leid- und Schmerzprozesse geht. Und es hat sich gezeigt, dass es richtig war, diese Frauen, oft auch Frauen, die schon ein bisschen älter sind, anzustellen, weil sie genau das haben, was die Menschen, die bei uns die Akten einsehen, eigentlich erhoffen, nämlich Verständnis, Gefühle und auch eine gewisse Wärme. Unsere Zeit ist ja relativ technokratisch, und wenn man hierher kommt, um seiner Vergangenheit zu begegnen, so oder so, dann muss man einige Schwellen überschreiten.
Es gibt Situationen, in denen es Margarete Eichelmann schwerfällt, ruhig zu bleiben, wenn sie beide Seiten eines sogenannten operativen Vorgangs kennenlernt, den Spitzel und sein Opfer. Mit den Spitzeln tut sie sich schwer. Zu 90% sind die inoffiziellen Mitarbeiter Männer. Vor allem, wenn das Opfer eine Frau ist, steigt in Margarete Eichelmann manchmal Wut hoch. Aber sie darf sie nicht zeigen. Sie muss neutral und freundlich bleiben, auch wenn sie innerlich kocht. Wegen einer Akte konnte sie nachts nicht schlafen, ihre bisher schlimmste Akte.
Das war eben eine Täterakte, muss ich so sagen. Was der so alles angestellt hat, war schon schlimm. Und es war eben ein Bürger, der bei der Polizei tätig war und der also doch ganz schwierige Dinge gemacht hat. Der hat Schwangerschaftsunterbrechungen gemacht bei Frauen und hat Diebstähle gemacht und ist besoffen zum Dienst gekommen und hat sich an Minderjährigen vergriffen und alles solche Dinge. Also es hat mich so fürchterlich bewegt. Und dann wurde er eben von der Kriminalpolizei als EM angeworben. Und das hat mich also so geschockt, wie man so einen Menschen, wo doch die Leute genau wussten, was das für ein schlechter Mensch ist, dass man den also noch geworben hat. Ich versuche zu überlegen, was sind das für Menschen? Oft finden sie ja die Ursachen auch in der Akte. Das bezieht sich jetzt nicht auf die letzte Akte, aber wenn ich die Akten lese, oft habe ich ja auch Leute, also die im Gefängnis saßen, weil sie irgendwelche Diebstähle oder solche Dinge begangen haben oder also kriminelle Delikte. Und im Nachgang waren sie dann in der DDR so unzufrieden, dass sie eben dann auch versucht haben, Republikflucht zu begehen. Und das war dann der politische, sagen wir mal, Grund, weshalb sie dann weiter über sie ermittelt wurde und dass sie dann das zweite Mal ins Gefängnis gekommen sind. Und wenn ich dann die Akte mir richtig angucke, dann stelle ich eben oft fest, dass die Ursachen eben wirklich schon in der Kindheit sind. Dass es also Kinder sind, die in Heimen groß geworden sind, wo die Mütter nach Westdeutschland gegangen sind, die Kinder hier gelassen haben und solche Dinge. Also ich sehe dann eben oft auch an der Entwicklung dieses Menschen, dass er ja eigentlich gar nichts dafür kann.
Jenny Eckert war bis zur Wende Soziologin. Als die Gaukbehörde aufgebaut wurde, wusste sie sofort, da will ich hin. Sie wollte dabei sein bei diesem bisher beispiellosen Experiment. Auch um Dokumente der DDR-Alltagsgeschichte zu retten und auszuwerten. Spuren des alltäglichen Sozialismus, die auf keinen Fall verwischt werden dürfen. Dafür interessiere man sich ohnehin zu wenig. Der Blick zurück auf das tägliche Leben in der DDR sei viel zu oberflächlich. Doch es ist unmöglich, diese Arbeit mit dem distanzierten, sezierenden Blick einer Soziologin zu machen. Dafür sind die Dokumente zu schockierend.
Die erste Geschichte, wo ich wirklich auch schlaflose Nächte hatte, war eben eine Geschichte, eine Ehegeschichte, wie es auch sehr oft in den Akten drin vorkommt. Eine Frau, die in einer Zeit des Nationalsozialismus im Konzentrationslager war, weil sie Jüdin war, ihre Eltern umgekommen, heiratet in der DDR einen Mann, der bei der Gestapo war, was sie nicht wusste. Und dieser Mann wird zum IM. Und die Frau beantragt die Akteneinsicht und will ihre Akte sehen und ja, muss Berichte ihres Mannes über sie lesen. Und das war also für mich auch eine Situation, wo ich schwer wusste, wie ich mich zu verhalten habe. Ja, ich habe das Problem über den Sohn gelöst sozusagen. Dass er seine Mutter auf diese Tatsache vorbereitet. Weil primär war der Ehemann sozusagen auf den Sohn angesetzt. Der Ehemann wurde erpresst. Wenn er nicht mit dem MFS zusammenarbeiten würde, würde sozusagen der Frau mitgeteilt werden, welche Vergangenheit er im Faschismus hatte. Das war für ihn also der Grund, mitzuarbeiten. Und das ging auch primär um den Sohn, der also nicht konform mit der DDR lief. In diesem Fall konnte ich also wirklich guten Gewissens auch sagen, dass ihr Mann halt nicht zu den ganz, ganz schlimmen IMs gehört hat. Das, also in dieser Skala war er sicherlich an dem Ende, ja, die erpresst wurden. Und es wurden halt relativ wenig Leute erpresst, 5% vielleicht. Und es besteht schon ein Unterschied, ob einer freiwillig und mit wehenden Fahnen sozusagen in diese Geschichte reingeht, die er am besten noch anbietet, als wenn einer, der eben wirklich erpresst wird. Ganz besonders wütend war ich einmal auf einen offiziellen Mitarbeiter, der ja auch nicht von Anfang an, er war zunächst Betroffener, aber dann zum inoffiziellen Mitarbeiter geworden ist, um seine Karriere zu sichern. Und damit sozusagen die Ideale, die er vorher in der Akte vom MFS bescheinigt bekommen hat, sozusagen völlig über Bord geworfen hat. Und das sind für mich immer schwierige und nicht nachvollziehbare Geschichten. Das Einzige, was ich ihm hätte sagen wollen, er soll aufhören, was er nämlich dann wieder versucht hat, zu leugnen, abzustreiten, sondern darüber nachzudenken, was er gemacht hat. Und das passiert ihm leider Gottes überhaupt nicht. Habe ich noch keinen erlebt.
Wenn inoffizielle Mitarbeiter Akteneinsicht beantragen, verweigert Jenny Eckert jede Einschätzung. Jeder IM soll mit sich selbst ausmachen, auf welcher Stufe der Spitzelhierarchie er sich sieht. Oft geht es so weit, dass die inoffiziellen Mitarbeiter ihre Taten vor sich selbst verleugnen. Sie haben so intensiv verdrängt, dass sie sich nicht mehr daran erinnern und tatsächlich glauben, sie seien vollkommen unschuldig. In diesem Augenblick hat Jenny Eckert eine Art Katalysatorfunktion, um den Erinnerungsprozess voranzutreiben.
Sie bekommen ja nicht zu sehen, welche Berichte sie geliefert haben. Und meinen dann, der Rest kann ja nicht so schlimm sein. Inoffizielle Mitarbeiter sollen ihre eigenen Berichte nicht lesen dürfen. Also nach dem Stasi-Unterlagengesetz ist es so, dass die Berichte, die EMs geliefert haben, nicht gezeigt werden dürfen. Ja, manchmal werde ich dem Prinzip etwas untreu und nehme also einen ganz prägnanten Bericht, mit entsprechenden Schwärzungen natürlich, und zeige ihm und sage, nichts mehr erzählen, es hat keinen Sinn, die Sachen sind da. Die Erfahrung ist, was sie nicht schwarz auf weiß vorgelegt bekommen, leugnen sie ab. Wenn dann die Berichte vorliegen vom Führungsoffizier, dann wird doch sehr deutlich, dass sie eben genau das erzählt hatten, was das MSS wissen wollte. Und das erschreckt natürlich diese inoffiziellen Mitarbeiter. Und das haben sie auch verdrängt, das ist ihnen absolut nicht klar. Sie haben gemeint, sie unterhalten sich sozusagen mit gleichberechtigten, gleichstarken Partnern und haben einfach die Relation ein bisschen verdrängt, vergessen.
Die wichtigste Erkenntnis, die Jenny Eckert aus den Akten gezogen hat, ist, es gab viele Möglichkeiten, sich gegen die Stasi zu wehren. Sogar ganz simple Methoden, die am Ende die effektivsten waren, ohne ein Held sein zu müssen, ohne öffentlich in die Opposition zu gehen.
Lieblingsbeispiel ist immer mein Feuerwehrmann. Der hat also ein junger Mathematiker, der geworben werden sollte, und der sagte dann in seinem Werbungsgespräch, er ist so beschäftigt, er ist schon in der Freiwilligen Feuerwehr und also noch mehr gesellschaftliche Arbeit kann er eigentlich nicht schaffen. Es geht nicht. Und es passiert überhaupt nichts. Er ist nicht in EM geworden und keine Nachteile, nichts. Also wenn die Leute relativ clever waren, beliebte Ausrede war auch, ich muss erst mal den Parteisekretär fragen oder ich habe ihn gefragt, dann war die Sache auch erledigt.
Jenny Eckert ist manchmal an einem Vormittag Psychotherapeutin, Anwältin, Priesterin, Historikerin und Sekretärin zugleich. Obwohl sie mit diesen Bezeichnungen niemals einverstanden wäre, allein aus Bescheidenheit. Sie ist Sachbearbeiterin und sonst gar nichts. Das gilt für alle Frauen im Referat Akteneinsicht. Sie bewältigen mehrere normalerweise hochbezahlte Tätigkeiten auf einmal und werden als einfache Sachbearbeiterin bezahlt. Und sie sind nicht ausgebildet für das, was sie erwartet. Es gibt immer wieder Grenzsituationen, erzählt Margarete Eichelmann.
Wenn eben Leute in die Psychiatrie eingeliefert wurden, das sind also eben auch schon schlimme Dinge. Und wenn diese Leute dann zu mir kommen und ich weiß, dass die dann psychisch krank sind oder sowas, ja, und ich muss mir dann auch anhören, was mit denen gemacht wurde dort, denn die versuchen sich ja auch dann mit jemandem zu unterhalten, und da ich für sie ja fremd bin, ist das eigentlich sogar besser, ne, dann, und das regt mich schon ganz schön oft, da kann ich auch mal eine Nacht vorher nicht schlafen, das muss ich schon so sagen, ja. Aber auf alle Fälle hatte ich schon Bürger, die danach psychisch krank waren, ne? Also die jetzt noch unter diesen Folgen leiden, und wo mich die praktisch der behandelnde Arzt dann auch anruft und sagt, sie haben demnächst dem Bürger sowieso zur Akteneinsicht, und die ganzen Akten von der Psychiatrie sind verschwunden. Ich weiß nicht, wie ich die Bürgerin zum Beispiel behandeln soll. Also, und da bin ich ja dann froh, dass ich die Informationen schon kriege, damit ich dann also auch dementsprechend reagieren kann. Und das bewegt mich schon, ja, weil man da ja auch keine Erfahrung hat. Man kann ja da ganz schnell was falsch machen, und dann ist die ganze Vorbereitung eben umsonst. Ne?
Joachim Gauck sieht das gelassen. Seine Frauen, meint er, machen das schon.
Leben ist manchmal gefährlich, und die Begegnung mit gelebtem Leben enthält auch noch Gefahrenmomente. Aber derjenige, der zu uns kommt, hat oftmals lange mit sich selber diskutiert, ob er kommen möchte oder nicht. Und der Mann oder die Frau, die zu uns kommt, ist auch unter Umständen vorbereitet darauf, etwas Unangenehmes zu erfahren. Ich denke immer daran, wie mich Vera Wollenberger angeguckt hat, die am ersten Tag der Aktenöffnung für die Bürger mit zu denen gehörte, die gelesen haben, und die dann bestätigt fand, was einige schon gemunkelt hatten, dass ihr eigener Ehemann EM war. Wissen Sie, wenn Sie so etwas begegnen, dass Vater, Mutter, das eigene Kind oder der Liebste, die Liebste, also im Grunde genommen Verräter waren, und Sie haben bisher überhaupt nichts davon geahnt, das sind so Lebenssituationen, wo dann Takt und Menschlichkeit in einem Maße gefordert sind, die man wird nie bezahlen können. Und deshalb warnen wir davor, diese Akteneinsicht, zu der freilich ein Beratungsgespräch gehört, zu verwechseln mit einer therapeutischen oder einer Beratungssituation. Wenn einer einen mit traurigen oder gar mit Augen voller Tränen anguckt, dann gibt es so einen natürlichen Helferimpuls. Und wir mussten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, überschätzt euch nicht. Begebt euch nicht auf ein Gebiet, für das ihr nicht ausgebildet seid.
Die Distanz zu halten ist das Schwierigste. Automatisch stellt sich Margarete Eichelmann bei besonders schwerwiegenden Fällen von Verrat die Frage, wie würde ich selbst handeln, wenn ich erfahre, dass meine beste Freundin mich bespitzelt hat. Wäre es mir am Ende lieber, ich wüsste nichts davon? Würde ich mich rächen?
Ich hatte auch mal eine Dame, die kam von weit her und wollte hier nicht übernachten. Die hat dann also, sagen wir mal, anderthalb Jahre Akteneinsicht gehabt. Und da wusste ich ja, die hat in ihre Akte geguckt und hat gesehen, ihre beste Freundin hat sie bespitzelt. Und die hat mir dann natürlich erzählt, was sie da so, was sie angestellt hat, um sich abzureagieren und sowas. Die hat also einen Brief an diese Dame geschrieben, die wohnte inzwischen woanders, wo drauf stand, an den Stasi-Spitzel sowieso, und hat das Postlagern gemacht. Und als sie, diese Freundin dann auf die Post gekommen ist, sind natürlich die ganzen Postbeamten zusammengelaufen und wollten mal gucken, wer der Stasi-Spitzel ist, ne? Und solche Dinge. Ich meine, gut, sie musste sich einfach irgendwie abreagieren, ja, wenn das ihre beste Freundin war. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine Enttäuschung ist. Und da wühle ich schon das Leben des Menschen enorm auf. Und ich weiß es auch. Und ich tröste mich dann immer damit, dass das der ureigenste Wunsch des Bürgers war, seine Akte zu sehen.
Joachim Gauck ist zutiefst überzeugt davon, dass die Arbeit, die seine Behörde übernommen hat, sinnvoll ist. Ein Dienst für die Masse der Unterdrückten. Dieses Argument trägt er wie ein Schutzschild vor sich her. Dennoch fressen sich manchmal, wenn er an seinem Schreibtisch sitzt und nachdenkt, kleine Löcher in seine Schutzhaut. In solchen Augenblicken denkt er an den bereits angesprochenen Fall Vera Wollenberger.
Das beste Hilfsmittel ist es dann, Leute zu fragen, die das hinter sich haben. Also ich habe die Vera gefragt, wie wäre es besser gewesen, du hättest das nicht gewusst über deinen Mann. Um Himmels Willen, sagt sie. Ich kann nicht eine Beziehung auf einer so fundamentalen Lüge aufbauen, wenn dieser Mensch wenigstens irgendwann gekommen wäre und hätte sich mir offenbart. Dann wäre es anders gewesen, aber ich musste das wissen.
Auch Jenny Eckert ist davon überzeugt, dass alles herauskommen muss, dass jeder das Recht hat zu erfahren, was mit ihm gemacht wurde und wer es getan hat. Das Recht auf die ganz private Wahrheit. Alle Verbrechen sollen offen zutage liegen, auch damit keine Geschichtsklitterung möglich ist. Die Stasi-Akten als Dämpfer für falsche Nostalgiegefühle. Für Jenny Eckert ist das ein schmerzhafter Prozess. Tag für Tag werden Illusionen, die sie sich über die DDR gemacht hat, zerstört. Dabei hatte sie schon zu DDR-Zeiten das Gefühl, vollkommen desillusioniert zu sein.
Es hat mich insofern erschüttert, dass also viele Sachen, wo ich noch dachte, dass also die DDR da doch eine relativ gute Rolle gespielt hat, zum Beispiel Auseinandersetzung mit Faschismus, zumindest formal, auf der Ebene, dass also, weiß ich nicht, SS-Angehörige, Gestapo-Leute oder so in der DDR nicht zu suchen hatten, das war natürlich ein Irrtum. In dem Moment, wo diese Leute für den neuen Staat ja bestimmte Funktionen erfüllen konnten, da war das egal, welche Vergangenheit die hatten. Und das hätte ich nicht gedacht.
Es ist ein täglicher Seiltanz mit Absturzgefahr. Trotzdem würde Jenny Eckert diese Arbeit ohne zu zögern noch einmal übernehmen. Auch weil sie aus zweiter Hand so viele Erfahrungen sammeln kann, wie sie selbst nie machen könnte, weil das Leben viel zu kurz ist. Für Margarete Eichelmann ist die Sache auch klar, obwohl der Preis dafür hoch ist. Ihr Blick auf Menschen ist noch schärfer und düsterer geworden, als er es ohnehin schon war. Für sie ist jetzt Gewissheit, was sie schon immer geahnt hat, dass Menschen zu allem fähig sind.
Im Länderreport berichtete Birgit Schönberger über die Arbeit der Sachbearbeiterinnen in der Gauck-Behörde.
Ich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Grüß Gott und herzlich willkommen zum Mittagsjournal am 24. Jänner im Studio Volker Obermeier. Zunächst ein kurzes Inhaltsverzeichnis. Hauptthema heute ist die Arbeitslosigkeit. Wir versuchen, die Frage zu klären, wie sie in den Griff zu bekommen ist. Außerdem die Vorschläge der Industriellen Vereinigung zu Arbeitszeitmodellen und Beschäftigungsgarantie und die Wirtschaftskammer zur Krise der Bauwirtschaft. Arbeitslosigkeit in Deutschland, das sogenannte Bündnis für Arbeit, nimmt Gestalt an. Vorerst aber die Nachrichten, Redaktion heute, Elisabeth Manners, die Meldungen liest Josef Enzel-Natek.
USA. Präsident Clinton hat den republikanisch dominierten Kongress zur Zusammenarbeit aufgerufen, um den Haushaltsstreit beizulegen. In seiner Rede zur Lage der Nation erklärte Clinton vor beiden Häusern des Kongresses, er sei überzeugt davon, dass ein ausgeglichenes Budget bis zum Jahre 2002 möglich sei. Er sagte, um mit den neuen Herausforderungen fertig zu werden, müssten die Familien gestärkt, das Erziehungs- und das Gesundheitswesen verbessert, sowie der Kampf gegen Verbrechen und Rauschgift intensiviert, sowie die Umwelt geschützt werden. Deutschland. Bei einem Spitzengespräch zur Beschäftigungspolitik haben Regierung, Wirtschaft und Gewerkschaften eine Annäherung erzielt. Man will die Arbeitslosigkeit bis zum Jahre 2000 halbieren. Derzeit sind in Deutschland fast 4 Millionen Menschen ohne Arbeit. Einzelheiten über die Vereinbarung sollen heute mitgeteilt werden.
12:08 war es gerade im Mittagsjournal, nun zu den Themen im Einzelnen. Die österreichische Wirtschaftspolitik steckt in einem Dilemma. Auf der einen Seite droht die höchste Arbeitslosigkeit seit den 50er Jahren. Auf der anderen Seite muss die öffentliche Hand bei Ausgaben sparen. Investitionen, die die Wirtschaft ankurbeln könnten. Besonders betroffen ist die Bauwirtschaft, auf die ein Drittel der erwarteten 300.000 Arbeitslosen entfällt. Um den weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit zu bremsen, sind von Gewerkschaftsseite in jüngster Zeit verstärkt Schlagwörter wie etwa Nulllohnrunde und Beschäftigungsgarantie verwendet worden. Heute hat sich die Industriellenvereinigung in die Diskussion eingeschaltet. Eine Beschäftigungsgarantie werde die Industrie nicht abgeben, sagte Generalsekretär Franz Zeska. Zeska tut dies vor dem Hintergrund der jüngsten Konjunkturumfrage der Industrie, die deutlich schlechtere Aussichten für heuer prognostiziert. Michael Czoklich informiert.
Es sei falsch, einen Zusammenhang herzustellen zwischen der steigenden Arbeitslosigkeit und den Konvergenzkriterien für die Europäische Währungsunion, sagte der Generalsekretär der Industriellen Vereinigung Franz Zeska. Die Budgetsanierung sei mit und ohne Währungsunion rasch durchzuführen. Andernfalls drohten die Abwertung des Schillings und eine Zinserhöhung und somit noch mehr Arbeitslose, warnt Zeska. Die von Teilen der Gewerkschaft geforderte Beschäftigungsgarantie im Gegenzug zu einer Nulllohnrunde lehnt Zeska allerdings ab.
Ich glaube, eine Zusage einer Beschäftigungsgarantie kann es überhaupt nicht geben, denn Beschäftigung kann lediglich ein Unternehmen verfügen und Zusagen, selbst von Arbeitgeber, Arbeitnehmer vertreten oder von Regierung, sind Absichtserklärungen, aber keine Garantien. Denn wir können das Bewusstsein der gesamten Industrie anbieten, dass die Beschäftigungssituation eines der ganz, ganz großen Probleme Österreichs und Europas ist und dass man sich bewusst ist, dass eine hohe Beschäftigung eine Grundvoraussetzung für sozialen Frieden etc. etc. ist.
Möglichkeiten für Beschäftigungszusagen sieht Zeska in einzelnen Betrieben. Als Beispiel nannte er eine entsprechende Vereinbarung im deutschen VW-Werk. Die zuletzt diskutierte Nulllohnrunde hätte in den Augen der Industrie einen positiven Beschäftigungseffekt. Erhard Fürst von der Industriellen Vereinigung hat aber genaue Vorstellungen, was er unter einer Nulllohnrunde versteht.
Die Industriellen Vereinigung kann sich nicht mit dem Begriff Nullrunde, wie er sowohl in Deutschland wie zuletzt in Österreich gebraucht wird, identifizieren. Für uns ist eine Nulllohnrunde eine Lohnrunde mit einem echten Null, das heißt mit keiner Lohnsteigerung, während es sich hier inzwischen eingebürgert hat, dass wir als Nulllohnrunde eine Lohnrunde bezeichnen, die bei der Inflationsrate abschließt, also rund bei 2%.
Die Industriellen Vereinigung präsentierte heute auch ihre vierteljährliche Konjunkturumfrage unter heimischen Industriebetrieben. Das Ergebnis sei wenig erfreulich, ein Konjunktureinbruch nicht mehr auszuschließen, sagte Generalsekretär Zeska. Erstmals seit 2 Jahren sehen sich mehr Unternehmen mit zu niedrigen Auftragsbeständen konfrontiert als mit guten. Immer weniger Betriebe schätzen auch ihre momentane Geschäftslage als gut ein und nur 25% der Betriebe wollen ihre Investitionen gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Besonders schlechte Auftragsbestände melden die Papierindustrie, die Säge- und Bauindustrie. Zufrieden sind die Unternehmen in den Branchen Metall, Fahrzeuge, Chemie und Textil.
Michael Czoklich war bei einer Pressekonferenz der Industriellen Vereinigung, deren Generalsekretär Franz Zeska sagt Nein zu einer Beschäftigungsgarantie. Wolfgang Fuchs und Franz Simbürger haben Wissenschaftler und Praktiker gefragt, wie sie Arbeitslosigkeit bekämpfen wollen.
Es ist kaum zu erwarten, dass die Arbeitslosenraten schon in nächster Zeit wieder deutlich sinken werden, sagt der Arbeitsmarktexperte des Wirtschaftsforschungsinstitutes Markus Martha Bauer. Denn die Ursachen sind nicht nur konjunkturbedingt, sondern auch strukturell. Die hohe Arbeitslosigkeit wird also nicht nur durch geringes Wirtschaftswachstum ausgelöst, sondern auch etwa dadurch, dass anders und vor allem besser qualifizierte Arbeitskräfte nachgefragt werden, auf dem Arbeitsmarkt aber gerade solche Arbeitskräfte zu wenig vorhanden sind. Aus diesen Umständen leitet Martha Bauer auch die seiner Meinung nach zielführendsten Maßnahmen im Kampf gegen Arbeitslosigkeit ab.
Ein wichtiger Punkt ist sicher eine europäische Wachstums- und Beschäftigungsinitiative. Höheres Wirtschaftswachstum führt zur Beschäftigung. Das ist ein Punkt, wo die Wirtschaftspolitik arbeiten kann. Ein zweiter Punkt ist eher auf nationalstaatlicher Ebene Qualifizierung, das heißt das Verhindern des Entstehens von Langzeitarbeitslosigkeit. Hier gibt Österreich sehr wenig Mittel aus im internationalen Vergleich. Und darüber hinaus ist natürlich auch über Fragen der Arbeitszeitverkürzung zu diskutieren.
Wie sieht es denn mit Arbeit?
Wahrscheinlich eine Wochenarbeitszeit.
Der habe sich gelohnt, sagte der IG Metall-Vorsitzende Klaus Zwickel. Das von ihm vorgeschlagene Bündnis für Arbeit nehme konkrete Gestalt an. Für den Vorsitzenden des Deutschen.
Bessere Beschäftigungseffekte haben wahrscheinlich